Bestattungen Burger, dein Bestatter-Podcast. Informativ, schonungslos ehrlich, aber immer von Herzen.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Um Leben und Tod.
Hallo.
Und Luis, heute geht es darum, lebendig begraben zu werden.
Oh, das ist nix.
Hättest du Angst davor? Hast du Angst davor, lebendig begraben zu werden?
Nee. Angst davor habe ich nicht. Ich habe mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Du?
Nee, ehrlich gesagt auch nicht.
Ich weiß nicht, das sind so viele Schutzmechanismen da, das ist alles so safe. Und weiß ich nicht.
Ist es das?
Ja, klar.
Aber stell dir vor, du würdest lebendig begraben werden. Stell dir vor,
ja, wenn das wirklich so wäre, dann wäre es scheiße.
Können wir mal durchspielen. Du liegst im Sarg. Nee, du wachst wieder auf und weißt, okay, du wurdest jetzt schon beerdigt. Du hast noch, sag mal, du hast dein Handy noch in der Hosentasche mit 2% Akku. Also so viel Licht hast du noch. Und was würdest du machen?
Was würde ich machen? Ich glaube erstmal versuchen anzurufen.
Ja, dann stellst du fest, so scheiße, null Balken, kein Netz. Glaubst du, man hat Netz?
Das ist eine gute Frage. Wie tief ist denn nochmal so ein Grab?
Naja, 1,80.
1,80.
Jo.
Glaubst du, die Erde reicht, um das zu blocken?
Ja, safe.
Ja?
Ich glaube schon. Wir können es mal testen.
Es gibt so ein Video von Mr. Beast. Kennst du Mr. Beast?
Nee.
Der ist sehr, sehr bekannter YouTuber aus, doch klar, ich habe dir letztens das Video gezeigt.
Wo er diese Lokomotive
abstößt. Ja, der den Zug in den Graben rein fahren lässt. Also der macht immer richtig krasse Videos, richtig geil anzuschauen. Hm. Sehr viel Aufwand immer hinter seinen Videos. Und der hat auch mal, ich glaube sogar mehr als 24 Stunden in einem Sarg verbracht. Der war zwar ein bisschen größer als ein normaler Sarg, glaube ich, aber den haben sie dann noch eingebuddelt, zugebuddelt. Der hatte natürlich alles dabei, ne? Und da waren Leute auch die ganze Zeit oben anwesend.
Er hat geschummelt quasi, weil er XXL-Sarg war.
War größer, aber okay. Er war trotzdem in dem Sarg über einen Tag unter der Erde.
Ach, tatsächlich unter der Erde?
Auch? Ja, ja, klar.
Ach, die haben den zugegraben?
Die haben den Rohn abgelassen, zugegraben, abgedeckt, aber es war halt sein Team oben, ne? Ich glaube auch mit Walkie-Talkie oder sowas, ich bin mir nicht sicher, aber der war da halt 24 Stunden drin. Oh. Über 24 Stunden.
Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, um ehrlich zu sein, weil stell dir mal vor, der Erddruck, da kommen ja Tonnen von Erde drauf.
Ja, klar.
3, 4, 5 Tonnen. Stell dir vor, der Deckel wurde nicht ordentlich gefertigt. Ja. Der kracht dann ein.
Ne? Ja, gut, aber ich denke, das war schon special dafür angefertigt. Oh. Also, das war jetzt kein normal. Ich glaube, ich habe das Video. Eigentlich krass, ich habe das Video gar nicht gesehen. Ich habe nur mal das Thumbnail gesehen.
Okay.
Krasses Video. Aber um drauf zurückzukommen, ich glaube, weiß ich nicht, wenn kein Netz wäre, würde ich versuchen, eine WhatsApp zu schreiben, aber die geht ja dann auch nicht raus.
Nee, geht nicht mehr raus, ja.
Weißt du, ob der Notfallmodus vom iPhone, da gibt's, kennst du das manchmal, wenn du aus Versehen auf den Notruf kommst?
Ja, genau.
Noch nie abgesendet, aber
ob der dann durchschlägt
quasi? Ja, genau.
Vielleicht.
Ja, das würde ich ansonsten noch probieren und dann, du hast ja keine Chance.
Ja, aber glaubst du, man würde dann irgendwie so aus einem Überlebenswillen heraus, aus dieser Verzweiflung heraus, trotzdem versuchen, das Holz vom Oberteil einzutreten und sich wie so ein Erdwurm nach oben zu graben?
Bestimmt, aber das klappt nicht. Das klappt hundertprozentig nicht. Ja, ist schon bitter, die Vorstellung.
Okay, also
aber ich habe trotzdem keine Angst vor.
Nee, habe ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es passieren kann. Aber, also die Angst haben tatsächlich viele, habe ich festgestellt.
Ja.
Ich
lese das auch ganz oft. Ich weiß nicht, hast du schon mal gelesen?
In der Zeitung?
Nee, in den Kommentaren. Zeitung. In den Kommentaren halt. Hast du es auch schon gelesen?
Ja, natürlich. Uns hat tatsächlich auch eine geschrieben auf Instagram. Soll ich mal vorlesen, was sie geschrieben hat?
Ja.
Also die hat sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt. Mit der habe ich dann so ein bisschen hin und her geschrieben und habe dann auch gesagt, ja, cooler Punkt, das greifen wir in unserer nächsten Podcast-Folge auf. Mhm. Und ich möchte es euch auch nicht vorenthalten. Ich sag euch mal, was diese junge Frau geschrieben hat.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Was halten Sie von Fällen, wo Menschen für tot erklärt wurden und danach aufgewacht sind? Mich plagt diese Urangst und meine Lehrerin im Medizinunterricht hatte uns einmal erklärt, sobald das Gehirn über ein paar Minuten keinen Sauerstoff bekommt, wäre man ja eh hirntot, auch wenn das Herz wieder einsetzen würde. Mhm. Wird das bei der Leichenschau überprüft? Erkennt ein Bestatter einen eindeutigen Toten oder gibt es auch Tote, wo man unsicher ist? Das war die Frage. Erstmal. Es geht noch weiter. Aber okay. Ja.
Ja, krass. Also die scheint sich da wirklich intensiv Gedanken drüber zu machen. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, mit dem Hirntod und so. Aber ja, also klar, erkennst du jemanden? Ich glaube, also ich würde die These wagen, wir als Bestatter oder ich als Bestatter, geht dir bestimmt auch so, ich würde sofort erkennen, wenn die Person, die auf dem Tisch liegt, nicht tot ist.
An was denn?
Sofort.
Ja, aber an was
würdest du erkennen? Du kennst es doch. Du siehst, dass der Verstorbene, du hast die sicheren Todeszeichen, ne? Also du hast die Leichenstarre, du siehst die Totenflecken, du siehst die Fäulnis am Bauch. Und wenn nur eine Sache von denen da schon zu sehen ist, dann ist sowieso klar. Außerdem, du siehst es auch oft, gut, das ist jetzt kein sicheres Todeszeichen, wenn man ja die Augen sauber macht. Da siehst du auch, du kennst ja diese glasigen, milchigen Augen.
Ja, aber es kann ja, das stimmt schon, aber all das könnte ja auch sein, wenn jemand noch nicht tot ist. Luis hat das nämlich in seiner Ausbildung
gelernt. Ja, die sicheren Todeszeichen, die können sowas.
Hast du gelernt, oder?
Hä?
Kannst du noch? Zähl nochmal auf, komm hier.
Ja, klar, aber die können nur dann sein, wenn der tot ist.
Ja, aber glasige Augen sind kein sicheres Todeszeichen.
Aber wenn du kennst doch so eingefallene Augen.
Ich weiß schon, was du meinst, ja.
Ja.
Komm, hau sie nochmal
raus. Sichere Todeszeichen, ich hatte es heute erst gehabt. Totenstarre, Leichenflecken, Fäulnis und Kopf ab. Also Verletzungen, die
mit dem Leben nicht
vereinbar sind.
Fachwort?
Dekapitation, glaube
ich. Ja, oder? Und es gibt noch was anderes, und zwar, wenn bei einem Unfall das Gehirn raus, wenn es das raushaut. Wie heißt das?
Das gibt keinen Fachbegriff.
Doch, Dezerebration, glaube ich.
Heißt das so?
Ja, ist so.
Okay.
Es ist zwar kein sicheres Todeszeichen, aber ich glaube, wenn das Gehirn nicht mehr da ist,
dann. Doch, das zählt zu Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind, glaube ich.
Okay, also wir wollen euch mal ein bisschen hier mit Fachwissen aufklären, weil ich denke, viele wissen es nicht, wenn jemand stirbt, wer überprüft denn überhaupt, ob die Person tot ist? Machen wir das? Macht das der Bestatter? Macht das der Arzt? Oder kann es die Familie machen?
Das ist wie so ein Interview hier. Ja. Herr Bauer, erzählen Sie doch mal, wie so eine Abfrage jetzt von der Ausbildung.
Ja, du hast es gelernt in der Ausbildung.
Ja, du jetzt, auch.
Ja, das ist schon lange her. Schon 20 Jahre her.
Nee, es kommt natürlich der Arzt. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, die Oma ist tot. Wobei ich glaube, ich komme wieder darauf zurück, wenn man Bestatter ist, dann kann man das schon feststellen, aber es ist, du darfst das nicht feststellen.
Ja, richtig.
Also wir könnten das sicherlich auch, ne? Sichere Todeszeichen überprüfen ist jetzt nicht so schwer. Gehört noch ein bisschen mehr dazu bei der Leichenschau natürlich, ne? Das ist klar. Aber ja, da kommt der Arzt.
Aber glaubst du, dass alle Ärzte die Leichenschau gleich machen? Es ist ja gesetzlich vorgegeben.
Ja, da gibt es ja so eine Vorgabe, aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das jeder Arzt genauso macht, wie es jetzt vorgeschrieben steht. Also du musst ja auch sogar die Leichenschau an der unbekleideten Leiche machen, so steht es da tatsächlich auch drin. Also unten auf der Todesbescheinigung, die danach ausgestellt wird vom Arzt, steht ja sogar drauf, ich bestätige hiermit, dass ich die Leichenschau an der unbekleideten Leiche durchgeführt habe.
Richtig, ja. Das heißt aber im Umkehrschluss, die wenigsten Verstorbenen sind ja im Augenblick, wo sie sterben, nackig. Also muss der Arzt die Person entkleiden auch, ne?
Ja, klar.
Mit zu seinen Aufgaben.
Hast du Verstorbene, sind die immer entkleidet bei dir, wenn du die mal abgeholt hast?
Nö,
ja.
In den wenigsten Fällen, ne?
Ja.
Gut, im Klinikum schon, ist aber auch logisch.
Ja,
da hat man eh nur dieses anderes, Hemdchen an. Aber, ja, und weiter muss der Arzt auch sämtliche Körperöffnungen kontrollieren.
Ja.
Weißt du, warum das so ist? Ja, ne?
Ja, du musst halt schauen, ob nicht zum Beispiel Fremdeinwirkung im Spiel ist oder sowas,
genau.
Ne?
Also, der Arzt muss sogar, ja, das habt ihr euch jetzt vielleicht auch schon gedacht, während wir darüber sprechen, der Arzt muss sogar den Hintern kontrollieren.
Steht es auch drin, ja, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob so explizit, aber es steht drin, alle Körperöffnungen. Und der Hintern ist eine Körperöffnung. Ja, stell dir vor, es könnte sein, klingt das vielleicht dumm, ne? Aber es könnte sein, dass jemand so ein Messer nimmt und rammt der Person in den Hintern.
In den Hintern, ja.
Okay.
Kann sein. Also sehr unwahrscheinlich, aber ihr merkt schon, da gibt es viele, viele Sicherheitsmechanismen oder eine ganz klare Vorschrift, eine ganz klare Ordnung, wie das zu laufen hat, damit das auch wirklich sicher ist. Und ich glaube jetzt auch nur, weil nicht jeder Arzt das so ganz genau nimmt und jeden Verstorbenen vielleicht nicht entkleidet, ist es, glaube ich, auch nicht unsicher. Also weil...
Das glaube ich auch nicht.
Spätestens bei uns, also ich weiß nicht, es geht nicht in meinen Kopf rein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einem Bestatter nicht auffallen würde.
Ich weiß, was du meinst, ich glaube auch, man würde das irgendwie merken.
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Das ist jetzt so eine Gefühlssache, ne?
Ja, natürlich.
Ja, ja, glaube auch.
Bei jedem einzelnen Verstorbenen, den ich angefasst habe, den ich auf dem Versorgungstisch liegen hatte, ist ganz klar das Gefühl davon, ja, ich merke, ich weiß, dass diese Person verstorben ist.
Das glaube ich eben auch.
Ja.
Das glaube ich auch. Aber glaubst, beziehungsweise mir fällt noch eine Geschichte ein, da war ich so alt wie du. Also hatte ich gerade die Firma frisch übernommen und da war mein Opa noch mit dabei.
Mhm.
Und der hat dann bei einer Hausabholung zu dem Arzt, das war so der Landarzt bei uns, den hat er auch persönlich gekannt, hat er gemeint, ja, jetzt zeigen Sie doch mal hier meinem Enkel, wie eine Leichenschau hier ordentlich, oder heißt ordentlich, wie das normal gemacht wird. Ich war interessiert, hab dann auch gefragt, ja.
Hey, warte mal, ihr seid gekommen und der Arzt war noch da.
Der hat diese Leichenschau gerade durchgeführt.
Also, das heißt, also wir kamen gekommen.
Ja, wir haben die Familie gekannt. Das war früher auch so.
Also, ihr seid einfach schon dazugekommen.
Wir waren da mit dabei, den Arzt haben wir auch gekannt. Und dann, ich war so der Jungspund, habe halt gefragt, so, oh, kann ich mal zuschauen und Leichenschau. Der hat dann wirklich aufwendigst entkleidet und alles eben so gemacht. Deswegen weiß ich es auch so genau. Er war aber danach sichtlich genervt. Es war so nach dem Motto gefühlt, das hätte er nie gemacht. Jetzt kommt da der Junge, wir standen da hier, möchte wissen
quasi. Willst mal sehen und musst es dann machen, okay. Hä, aber spannend. Das würde ich auch gerne mal sehen. Ich habe noch nie eine Leichenschau gesehen. Also gut,
ja,
ich denke, stimmt nicht. Ich habe es schon mal von der Polizei gesehen.
Vom Polizeiarzt, aber du könntest fragen einfach mal einen Arzt, den wir kennen. Bei der nächsten Leichenschau soll er dich vorher anrufen. Wobei, muss er auch die Familie vielleicht fragen. Könntest du als Praktikant mitgehen?
Als ärztlicher Helfer. Praktikum machen, ärztlicher Helfer, ja, keine Ahnung. Nee, aber habe ich wirklich noch nie gesehen, wie gesagt, außer von der Polizei. Und zwar war das auch eine krasse Geschichte.
Okay, erzähl mal.
In meinem im Betrieb, wo ich auch unter anderem für meine Einbalsamierer-Ausbildung war, da hat eine ältere Dame am Tag, also an dem Abend, Nachmittag noch eine Vorsorge abgeschlossen. Mhm. Also Vorsorge, sie hat alles geregelt für ihren eigenen Tod, falls der dann irgendwann mal eintreten soll, dass halt alles geregelt ist. Und am nächsten Tag wurde sie tot vor dem Bestattungsunternehmen aufgefunden. Und ich weiß nicht, ich bin da hingekommen und Polizei, alle da. Und ich sage, was ist denn jetzt los? Und sie gesagt, ja, hinterm Haus wurde gerade, auf der Treppe wurde ein Verstorbene gefunden.
Ist quasi auf dem Weg zum Bestatter gestorben.
Nee, pass auf. Und dann kam eben raus, dass sie sich umgebracht hat.
Ah, was?
Also die hat am Tag vorher hatte ihre Vorsorge fertig abgeschlossen und hat sich dann vorm Bestattungshaus umgebracht.
Um gleich schon vor Ort zu sein.
Weiß ich nicht, was da der Gedanke war.
Oder um ihrer Familie Kosten zu ersparen, weil eine Überführung fällt ja dann weg.
Stimmt.
Ja, sehr heftig, oder?
Ja, aber ist ja wirklich so. Oh. Also, und dann tatsächlich war das dann die Abholung so, die sind halt mit der Liege runter, Weg ungefähr 30 Sekunden.
Ja, ja.
Halt Abholung gemacht und hoch in die Kühlung gefahren. Auch wieder 30 Sekunden. Also,
das ist schon abgefahren, oder?
Also das ist die kürzeste Überführung, die ich je mitbekommen habe. Und da kam dann eben auch die Polizei und hat dann da vor Ort eben nochmal die Leichenschau durchgeführt mit Bildern und die legen ja dann auch immer ein Lineal daneben und so, dass alles wirklich ganz, ganz klar ist.
Ja,
also
sowas
dann schon. Die Verstorbene war dann aber auch beschlagnahmt. Also das war jetzt nicht die klassische Leichenschau, wie man sie vielleicht von zu Hause oder so kennt.
Stichwort Beschlagnahmen, da fällt mir auch noch eine gute Geschichte dazu ein. Die kennst du bestimmt noch nicht. Habe ich leider auch nicht selbst erlebt, Kollegen von mir passiert. Die wurden zu einer Abholung gerufen. Natürlicher Tod hieß es, also alles entspannt. Mhm. Kamen dann hin in so einen Obstgarten irgendwie und lauter Apfelbäume.
Ja.
Und es waren schon Sanitäter und so weiter vor Ort. Und Polizei, weil es doch irgendwie etwas ungewöhnlich war, aber eben natürlicher Tod. Und dann haben sie gefragt, ja, wo liegt denn der Verstorbene? Ja, der ist da oben im Apfelbaum.
Was?
Ja, der war oben im Apfelbaum, ist da gestorben. Und dann die Polizei, die waren, sag ich mal, zu faul oder die wollten halt nicht hochgehen, um den zu holen, haben das dem Bestatter zugeschoben. Der ist dann da mit zwei Mann hochgeklettert, um dann oben erst festzustellen, hoppla, der hängt ja noch am Strick.
Oh.
Der Arzt hat aber...
stand natürlicher Toter.
Ja, natürlich, der hat von unten quasi so Pi mal Daumen nach oben geguckt, so, ja, ach nee, natürlicher Tod, passt schon. Stempel und Unterschrift so runter.
Krass.
Heftig, oder?
Ja, kannst du eigentlich auch nicht bringen, ne?
Ist sowas bei uns schon mal passiert? Dass quasi ein Arzt natürlichen Tod attestiert hat und... Doch, mir fällt ein Fall ein. Pass auf.
Bei dir aber dann nur.
Ja, genau. Ja. Nächste Geschichte. Spannend. Heute gibt es lauter Geschichten.
Das ist ja Wahnsinn.
Und zwar war das eine Abholung, die habe ich mitgemacht. Schon 20 Jahre her.
Ja, bei ihm ist immer alles 20 Jahre her, müsst ihr wissen, Leute.
Alle Geschichten 20 Jahre bei mir. Und ja, Mütterchen zu Hause gestorben. Eigentlich alles ganz normal, ganz friedlich. Die lag auch im Bett und war soweit alles gut. Familie war mäßig in Trauer. Die war schon älter. Die hatten mit dem Ableben eben gerechnet.
Okay.
Und hatten dann so in einem Nebensatz irgendwie da erzählt, ja, weil ich gefragt habe, im Gang ist ein bisschen eng, ob man die Kommode da wegschieben könnte. Ja, nee, die haben sie eh weggeschoben schon oder machen sie dann, weil da ist ja noch irgendwie dagegen gefallen. Und ich so, wie dagegen gefallen? Und dann haben wir gesehen, dann haben wir sie rüberheben wollen in unseren Sarg und beim Untergreifen hinterm Kopf, ich hatte natürlich Handschuhe an, habe ich dann nachgemerkt, so hoppla, meine Hand ist blutig oder der Handschuh ist blutig, ne? Genau, und haben wir sie da so ein bisschen noch untersucht und dann hat sie so eine richtig fette Platzwunde im Hinterkopf gehabt, inklusive Schädelfraktur. Oh. Also man hat also auch
so richtig.
Ja, so richtig. Also nicht nur ein kleines Platzwündchen, sage ich mal, sondern okay. So richtig.
Ach krass.
Und das hat mir danach dann keine Ruhe gelassen, weil es war ein natürlicher Tod und alles. Und ich hatte auch so ein bisschen diese Info mit, ah ja, die ist ja da irgendwie gestolpert. Und dann habe ich den Arzt dann nochmal angerufen.
Ja, ja. Gefragt, ob er es nicht gecheckt hat oder was? Oder?
Ja, richtig. Und er war dann echt gepisst, dieser Arzt. Irgendwie hat sich scheinbar auf den Schlips getreten gefühlt. Und ich wollte einfach nur so meiner
ja, klar.
Pflicht nachkommen. Wobei ich weiß gar nicht, was meine Pflicht war. Also ich habe mich halt dann also, drum gekümmert.
Wenn natürlicher Tod draufsteht, ist es ja. Ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr deine Pflicht.
Ja, genau. War es dann irgendwie auch nicht mehr. Und der, ich glaube, der hat dann noch nichts mehr gemacht. Aber also sprich, da wurde nichts draus. Kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen.
Krass. Also den hatte ich noch nicht.
Erlebt man schon so ein bisschen was. Aber nochmal kurz zurück zum Punkt und auch zu der Frage. Es geht ja heute in unserer Folge um die Angst vor dem Scheintod. Also Angst, lebendig begraben zu werden. Im Übrigen, schreibt es gerne mal in die Kommentare auf Instagram.
Auf Instagram? Nein, es gibt Spotify auch.
Ja, cool, genau.
Doch. Leute,
genau, schreibt es.
Ach so, nee, warte mal. Hier ist YouTube.
Okay.
Hier ist YouTube, hier
kommentiert ist bei YouTube und schreibt es in die Kommentare bei Spotify. Ja,
Für die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, wir nehmen das gerade auch für YouTube auf parallel, deswegen nicht wundern.
Genau.
Also an die Podcaster, die sich über den Podcast anhören, schreibt es in die Kommentare, falls es eine Sektion gibt. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Und an die YouTuber, bitte in YouTube-Kommentare schreiben. So, jetzt ist ja kompliziert hier.
Auf jeden Fall, es geht weiter im Kontext. Diese junge Frau schreibt weiter in der Nachricht. Die war wirklich lang. Es waren mehrere Nachrichten.
Geht noch weiter.
Ja, es geht, klar, immer noch weiter.
Okay.
Messen Bestatter mit einem Pulsoximeter nach, ob der Verstorbene wirklich keinen Puls hat und keine Sauerstoffsättigung.
Okay.
Ist ein Pulsoximeter nicht ein Sauerstoffmessgerät?
Pulsoximeter ist das, was wir hier am Handgelenk haben. Meine Uhr kann das.
Aha,
kann deine auch. Aber ich
okay, also es ist beides doppelt gemoppelt. Ist egal, auf jeden Fall. Also die Frage an uns, Bestatter quasi, so nach dem Motto, ihr seid doch Profis, ihr seid die Fachleute, messt ihr das denn nicht?
Nee, weil das ist ja, wir haben ja mit der Feststellung nichts mehr zu tun. Also wir müssen nicht gucken, ob die Person wirklich tot ist, weil das hat eine Berufsgruppe vorher schon gemacht. Das ist genau das Gleiche, wie manche denken, dass wir auch dann die Kremation vornehmen, dass wir den Sarg in den Ofen schieben. Da kümmert sich schon wieder jemand anders drum. Und so ist das eine Station vor uns. Wir haben damit gar nichts zu tun.
Ja gut, dann muss ich aber eine Frage schon mal zwischenstellen. Warum muss man dann vor einer Einbalsamierung kontrollieren, ob die Person wirklich tot ist? Hast du so gelernt, oder?
Ja.
Also ich zumindest.
Ja, habe ich auch so gelernt.
Ja.
Ja, aber ich denke mal, das ist ein...
So eine Routine.
Ja, einfach. Das ist ein Doppelding.
Ja.
Als gut, das musst du als Einbalsamierer vielleicht, aber als Bestatter, also es ist keine allgemeine Regel in der Branche.
Das okay.
Es ist
kein Gesetz, meinst du?
Es ist nicht im Gesetz okay. verankert.
Aber stell dir mal vor, du bist gerade dabei, jemanden einzubalsamieren, hast gerade so begonnen, die Gefäße freigelegt, injizierst du die ersten Milliliter.
Da ist dann eh zu spät.
Ja, bei den ersten Millilitern noch nicht, aber und dann macht die Person die Augen auf, dann wird es ja auch rückwärts umfallen. Aber ich will hier nicht teasern.
Aber das ist so abstrakt, also das ist ja so ein Quatsch.
Ich will hier nicht teasern, weil das kommt noch. Pass auf, es geht dann hier noch weiter im Kontext, ja. Also, wie auch immer. Oder fändest du es cool, wenn wir uns so ein Gerät kaufen und würden das als Routine einführen, dass wir es überprüfen?
Nee. Nein,
wir haben genug anderes zu tun. Vielleicht
jemand so nahe treten, aber das wird alle einfach nur nerven. Weil wir uns sicher sein können, dass die verstorbene Person wirklich tot ist. Weil es gibt extra eine Berufsgruppe dafür, die das auch mitmacht. Deswegen.
Ja,
das wäre unnötige Arbeit tatsächlich.
Ja, gebe ich dir voll recht. Also das überlassen wir jetzt einfach mal den Profis. Und es geht weiter mit der Frage der jungen Dame. Wäre auch eine Einbalsamierung als Vorbeugung dieser Situation denkbar? Also diese Situation quasi des Scheintods begraben werdens, wäre das mit der Einbalsamierung einfach eine Vorbeugung dagegen?
Ja, was?
Präventiv einbalsamieren, gute Idee. Dabei ja alles Blut ausgepumpt wird und man danach ja zu 100% tot ist. Hat sie mit der Aussage recht?
Also ja, ziemlich sicher schon.
Also
ja,
ich glaube und hoffe, dass es hierfür keine medizinischen Studien gibt oder keine wissenschaftlichen Studien gibt.
Gibt's nicht.
Die gibt es sicher nicht, ne?
Nein.
Ja, also hoffe ich zumindest.
Naja, früher gab es da den Herzstich.
Hey, nicht teasern, da kommen wir auch noch zu.
Ich kenne doch nicht dein Skript.
Ja,
ich kann doch, weißt du, unfassbar hier.
Also auf jeden Fall, ich glaube, eine Einbalsamierung würde man nicht überleben. Also zumindest, man hätte heftigste Schäden.
Nein, du kannst das nicht überleben. Denk an den Trocar.
Ja, das kommt doch erst am Schluss.
Aber das gehört zur Einbalsamierung dazu. Du kannst
das ist mir
den
klar.
Prozess Einbalsamierung, das funktioniert nicht.
Ich meine ja auch, sag mal, du hast begonnen und nach 5 Minuten würdest du feststellen, die Person lebt.
Ist auch zu spät. Spätestens, nachdem du hier die 2 Schnitte gesetzt hast und die Hautschlagader angeschnitten
okay,
hast und rausgeholt hast.
Das ist richtig.
Ja.
Also, gebe ich recht. Aber stell dir mal vor, versuch dir mal mit reinzudenken. Stell dir vor, du bist gerade dabei, eine Einbalsamierung zu machen und die Person würde kurzzeitig die Augen öffnen, nochmal atmen, nochmal röcheln, okay, wie auch immer, und dann würde sie sterben. Wärst du dann oder wären wir als Einbalsamierer quasi schuld an dem Tod? Hätten wir die Person dann getötet?
Ja, hätten wir, aber ob wir schuld sind, keine Ahnung. Schwierige Frage.
Weiß ich nicht.
Also war was für abgefahrene Gedanken.
Ist irre, oder? Ja, ja. Also ich glaube, in so einer Situation würde ich das alles hier zu 1000% dokumentieren und aufschreiben und so. Und dann würde man sicherlich irgendwie nicht belangt werden, aber vielleicht müsste man...
Nee, belangt werden... Ja, vielleicht kannst du belangt werden, indem du sagst, ja, hättest du es mal überprüft vorher.
Siehst du? Also doch die Frage, sind wir verpflichtet, das zu überprüfen? Nicht. Ja, sehen wir nicht, ne? Nee, okay. Nee. Also auf jeden Fall, die junge Dame schreibt weiter. Ich glaube, ich kann mir auch nichts Schlimmeres ausmalen, daher habe ich auch immer nach Antworten und Wegen gesucht. Aber diesen Dolchstich ins Herz macht man ja auch nicht mehr. Also da sind wir jetzt bei diesem Dolchstich. Aber da kommen wir später noch zu, da erzähle ich noch ein bisschen was drüber. Okay. Es gibt nämlich die weirdesten Methoden, oder gab es früher, wie man da sicher gehen kann, dass jemand eben nicht lebendig begraben wird. Wobei, wie Sie sagen, man hätte dann ja jemanden getötet. Obwohl, in meinem persönlichen Fall würde ich mich lieber vom Bestatter erdolchen lassen, als lebendig begraben zu werden. Das ist auch krass, oder? Also die würde sich lieber von dir mit dem Trochar erdolchen lassen, als lebendig begraben zu werden. Also scheinbar hat
das
sie da...
Das ist krass, muss ich mal einhaken, wie tief die sich Gedanken gemacht hat, ne? Also crazy, das scheint bei ihr wirklich echt ein Thema zu sein.
Voll, und die war aber dann letztendlich auch total happy und dankbar, dass du so offene Videos über das Embalming machst, über diese Einbalsamierung, weil sie dann für sich gemerkt hat, ah cool, jetzt gibt's endlich was ich quasi festlegen kann im Testament oder wo halt auch immer, im letzten Willen. Und dann kann mir das nicht passieren, ja?
Es ist lustig, da gibt's ja auch wieder die verschiedenen Ansichten. Manche Leute haben so voll Schiss vor sowas und sagen, ey, auf keinen Fall, was wird denn da denn gemacht? Und die will direkt mal festlegen, weil sie dann sicher danach tot ist.
Ja, und sie schreibt am Schluss dann auch noch, sie hat für sich beschlossen, dass sie lieber verbrannt werden würde, als erdbestattet zu werden, weil das fände sie nicht so schlimm, quasi lebendig verbrannt zu werden, als dann im Sarg zu liegen und am Deckel rum, am Holz da rumzukratzen.
Okay.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ist tatsächlich so ein bisschen weird, auch bei ihr.
Naja, dann ist sicher, dass irgendwann nach einer Stunde alles vorbei ist und dann wirklich nur noch Asche da ist.
Aber ich glaube, das ist ja hier das Schlimmste, irgendwie, was es gibt. Dass wenn du lebendig verbrannt wirst.
Ja, also, klar.
Krass, ist wie so im Mittelalter. Aber also genau diese Sachen und diese Horrorszenarien, die sind früher tatsächlich auch passiert.
Ja, klar.
Also, weil früher wurden ja auch schon Exhumierungen gemacht, wenn irgendwie Todesart nicht klar war oder wenn einfach irgendwie noch was geklärt werden musste. Mhm. Da hat man tatsächlich Verstorbene in den Särgen gefunden, die vorher noch die Bodenbretter durchgetreten haben.
Ja, wobei du nicht sagen kannst, ob die durchgetreten haben.
Na, wie soll es denn sonst sein? Druck? Oder die lagen, nee, das glaube ich nicht. Die lagen nämlich teilweise, lagen die auch völlig verzerrt und halt in einer völlig abnormalen Haltung.
Ja, aber ich habe heute erst gelesen, dass das oft auch so war, weil die Wissenschaft noch nicht fortgeschritten war, bedeutet, damals musste man noch nicht, dass sich der Körper auch in der Position so krass durch die Verwesung dann noch verändern kann.
Oh, okay. Siehst du?
Ja.
Echt?
Ja.
Okay, das wusste ich nicht. Das habe ich bei meiner Recherche nicht gefunden. Ja.
Also kann beides sein, ne? Aber das noch als Ergänzung, keine okay. Ahnung.
Oder beispielsweise hat man auch von Geschichten gelesen, wo der Verstorbene dann gefunden wurde mit den Armen so gegens Oberteil gedrückt, völlig verzweifelt irgendwie. Oder eben auch, das kannst du aber dann nicht widerlegen, man hat tatsächlich Kratzer von den Fingernägeln in den Brettern vom Oberteil gefunden.
Ja.
Also ich will damit sagen, ich glaube, früher wäre diese Angst berechtigter gewesen.
Ja, das ist klar, das ist safe, klar. Also ja. Das glaube ich auch, dass das früher noch häufiger vorgekommen ist.
Und weißt du, was man dagegen unternommen hat?
Ja, klar, das Glöckchen, ne?
Kennst du?
Ja, ja.
Beschreib mal.
Das war doch so ein Glöckchen, was dann so ans Grab oder an den Sarg gekommen ist, dann konnte man nochmal läuten, falls irgendwie...
Ja, genau.
Stell vor, der Wind weht dann so und dann läutet so dieses
Glöckchen. Denke ich mir auch.
Und dann alle Leute so, oh,
überall
geht da? Irgendwann läuten die Glocken beim Sturm.
Ja. Bekommt das Lied Süßer die Glocken nie klingen, eine ganz andere Bedeutung.
Oha.
Okay, Spaß. Ja, ne? Wir machen manchmal hier krasse Witze, aber ich glaube, wir als Bestatter, wir dürfen das. Wir machen das ja nicht über die Verstorbenen, sondern einfach. ja, zum Beispiel, ne?
Ja.
Aber es wurden vorher schon auch andere Methoden oder Praktiken angewendet. Zum Beispiel wurde ein Spiegel genommen und den Spiegel hat man vor Mund und Nase gehalten.
Ich glaube, wir haben heute den gleichen Artikel gelesen. Ist ja witzig.
Ja?
Ja, ja. Ist es der Artikel, wo mein Moria Werbung drin gemacht hat?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Echt?
Also die Werbung habe ich nicht gesehen.
Okay. Ja, ich habe genau den gleichen gelesen, weil ich habe heute hier an die YouTuber, es kommt bald auch ein YouTube-Video noch ausführlicher dazu, habe ich genau auch den Artikel gelesen.
Luis klaut die Podcast-Themen für YouTube.
Mit dem, ich war vor dir dran mit dem Thema. Mit dem Spiegel, ob der beschlägt oder nicht.
Ja,
und
genau.
Und mit der Feder?
Richtig, ja.
Der haben wir ja 100%.
Okay, aber dann sag gleich die Feder auch noch.
Feder habe ich übersprungen, muss ich.
Hat er übersprungen?
Naja, ich denke mal auch hinhalten und schauen, ob sich was bewegt, ne?
Es wurden Reflexe getestet quasi.
Ach so,
also es wurde
so.
Gekitzelt, ja, okay. Ja. Oder, das hast du bestimmt nicht gelesen, finde ich auch eine krasse oder eine witzige Methode fast. Stellt euch mal bildlich vor, es wurde mit einer Posaune ganz laut ins Ohr getrötet.
Dö.
Okay. Um zu schauen, erschrickt der, hat er eine Reaktion quasi, ist es zu laut? Da würde man ja Abwehrreaktion sagen.
Ja, klar.
Hast du es gelesen noch?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Okay. Krass. Was ich auch ganz cool fand, ist eigentlich ja clever, aber auch naheliegend. Sie haben dem Verstorbenen ein Glas Wasser auf die Brust gestellt, sodass es eben gerade so stehen bleibt. Und wenn du kleinste Bewegungen auch nur machst, durch Atmen ausgelöst, dann hättest du quasi wie so kleine Wellen auf der Oberfläche.
Ah, okay, krass. Ja, was die alles gekommen sind früher, ne?
Okay, wird aber noch abgefahren.
Das sind natürlich alles Sachen, die absoluter Quatsch sind. Also da kannst du nicht den Tod mit feststellen.
Ich würde es nicht als absoluter Quatsch bezeichnen, weil damals waren es wirklich Methoden, wo man sagen konnte, ja, der atmet nicht mehr.
Ja, aber das zählt zu den unsicheren Todeszeichen.
Das ist schon klar. Aber stell dir mal vor, sie hätten diese Methoden von damals nicht angewandt, dann wären noch mehr Leute lebendig begraben worden. Also für damalige Verhältnisse war es sinnvoll.
Ja, aber ich rede aus der heutigen Zeit, ist das absoluter Quatsch, so einen Tod festzustellen. So meine ich.
Das ist richtig. Pass auf, es wird noch besser.
Okay.
Also sie haben auch spitze Gegenstände oder spitze Nadeln genommen und haben die unter die Zehennägel gestochen.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Boah, hast du gelesen?
Das ist nix. Boah. Das ist ja brutal.
Stellt euch das vor,
ja. Das ist nix, ey. Das ist ja wie in Prison Break. Kennst du diese eine Szene?
Nee.
Wo das so gefoltert wird?
Wer wird gefoltert?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie auch so mit Nägeln. Also richtig unangenehm, Alter.
Okay.
Packe ich gar nicht sowas.
Ja, in die Kategorie zählt auch die nächste Methode rein. Sie haben ein glühendes Eisen genommen und haben quasi damit die Haut berührt. Um zu sehen, okay, schreit der oder springt der auf oder reagiert er in irgendeiner Art und Weise. Also
krass. Wie
so im Wilden Westen kennt er vielleicht auch, wo die Pferde so gebrandmarkt wurden. Kennst du das?
Ja.
Also von daher. Oder manche Leute, die waren sehr pragmatisch veranlagt, haben gesagt, gut, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich verfasse ein Testament und da steht drin, nach meinem Tod, vor meiner Beerdigung, sind mir bitte die Pulsadern zu öffnen.
Okay, krass.
Haben viele Leute festgelegt.
Also damals. Es ging einfach echt früher darum, auch um auf Nummer sicher zu gehen. Egal wie eigentlich.
Voll, also man merkt, da gab es so viele Möglichkeiten, man merkt, dass die Leute wirklich ein Thema damit hatten.
Ja.
Ich glaube, die hatten da echt Angst davor.
Mich würde mal so eine Quote interessieren. Vielleicht gibt es da Umfragen oder so. Würde mich mal interessieren, auch jetzt in der heutigen Zeit. Würde mich interessieren, wenn man jetzt tatsächlich mal irgendwie, keine Ahnung, jeden Deutschen befragen würde. Oder,
ja.
oder die Welt ist ja wurscht, wen eigentlich. Ne?
Meinst, ob sie
Angst? Wie viele Menschen haben Angst davor, vor diesem Thema? Und aber dann verglichen mit der Studie von früher halt, ne?
Ja.
Ich denke, das hat sich schon entspannt, sage ich mal. Ich glaube, früher war das ein deutlich größeres Thema.
Ich kenne da so einen Influencer, der ab und zu auf Instagram Umfragen macht.
Kannst du
mal machen.
Ich?
Ja, liegt doch nahe, oder? Mach mal eine Umfrage.
Ja, stimmt.
Hau mal einen raus.
Ja,
kannst du dir gleich unseren Podcast bewerben.
Ja,
ne?
Können wir machen, ja.
Luis hat immer keinen Bock, diesen Podcast zu bewerben.
Ja, weil es immer das gleiche Bild ist. Ich habe keinen Bock, immer das gleiche Bild in die Story
zu tun. Aber wir haben immer neue Themen.
Ja,
die Folge wird beworben.
Oh, ja, ja.
Ja, okay. Auf jeden Fall, geht noch weiter. Da hatten wir vorhin der Dolchstich ins Herz. Das wurde auch gemacht. Musste von dem Arzt ausgeführt werden. Die Person war tot und der Arzt hat es nochmal bestätigt, indem er der Person einfach den Dolch ins Herz gerammt hat. Der dann auch drin bleiben musste.
Was?
Krass eigentlich.
Der bleibt drin?
Ja.
Wie viele Dolche da einfach weggegangen sind.
Erhöht die Arztrechnung.
Krass.
Was kostet eine Leichenschau? So heißt es bei uns. Was kostet eine Leichenschau bei uns? Also ich frage dich hier mal, Luis, rate mal, was eine Leichenschau kostet.
Du weißt es.
Ja, natürlich. Ich bin ja im Team Buchhaltung hier.
Ja, aber wo?
Klinikum schließen wir aus. Nee, Hausarzt muss kommen, kommt nach Hause oder ins Heim und stellt da den Tod.
Das ist schon teuer. Ich sage 400 Euro.
Ah, du hast wirklich keine Ahnung?
Nee.
Ja, Luis, das ist viel zu hoch gegriffen.
Viel zu hoch?
Ja.
Okay, ich weiß es nicht.
Also zwischen 80 und 150 Euro circa. Es gibt ja wohl auch so einen festen Satz, da halten sich aber nicht alle dran, weil Sonnen- und Feiertagszuschlag und so weiter ist aber alles, glaube ich, nicht ganz rechtens, wie auch immer. Ich lese jetzt schon die Kommentare von all den Ärztinnen und Ärzten, wo ich jetzt hier was Falsches erzähle. Schreibt es aber gerne mal drunter, wenn ihr genau wisst, wenn ihr Arzt oder Ärztin seid, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr für eine Leichenschau verlangt oder was man dafür verrechnen darf.
Ja. Obwohl Ärzte zuschauen oder zuhören.
Sicher. Glaube ich schon.
Kann schon sein, ja.
Ja. Und noch eine völlig abgefahrene Methode. Früher wurden die Särge mit Gas befüllt. Also Leiche rein, Deckel drauf, Gas rein, Gas noch vorher schnell rein und zumachen. Okay. Weil dann ist gut. Und da wurde quasi der Tote im Nachhinein noch irgendwie vergast. Ist auch irgendwie krass, oder?
Ja, ist doch gut, dass wir hier im Jahr 2023 leben, ne?
Und die heftigste Methode noch zum Schluss. Es wurde teilweise tatsächlich gewartet mit der Bestattung, bis der Verstorbene zu verwesen begonnen hatte.
Das habe ich auch gelesen. Ja? Aber das finde ich noch am nicht heftigsten, muss ich sagen.
Ich habe eher an den Geruch gedacht.
Ja, okay, gut, aus arbeitstechnischer Sicht natürlich, aber das finde ich noch am nicht schlimmsten, muss ich sagen. Alles, was von extern kommt, finde ich echt viel schlimmer. Ja.
Ja, natürlich, weil da steckt immer so der Gedanke von Mord oder Tötung dahinter. Und das andere ist halt, man lässt den einfach, da lässt man einfach Zeit. Und was sich dann ergibt, so ist es dann das Ergebnis.
Finde ich nicht so schlimm wie die anderen
Methoden. Ja, muss ich recht geben. Ja. Ich habe eher an den Geruch gedacht. Ja. Ja. Was ich auch noch echt total interessant fand irgendwie, dass damals Scheintod am häufigsten bei Neugeborenen, also bei Kindern aufgetreten ist, bei Babys, bei scheinbar Ertrunkenen oder bei Erfrorenen. Bei
safe, Abfall von der Körpertemperatur.
Kann ich auch verstehen, ne? Kannst keinen Puls mehr messen sonst was. Oder eben auch bei Erhängten oder Erwürgten. Okay. Also hast du quasi einen umbringen wollen, hast ihn hier so bis ihm an die Gurgel gesprungen, hast ihn gewürgt bis fast zum Ende und dann gesagt, oh, jetzt reicht's.
Okay.
Weil einfach der Puls schon aufgehört hatte, aber der kam dann scheinbar wieder zu sich. Finde ich auch irgendwie krass, oder?
Krass, was alles gibt.
Krass. Aber, weiß nicht, ob du das dann in dem Artikel auch gelesen hattest, da wurden natürlich dann auch viele Geschichten irgendwie erfunden und es wurde auch groß gemacht. Also ich wollte dich jetzt vorhin so ein bisschen schockieren damit, so boah, bei den Exhumierungen, da wurden vor allem so durchgetretene, da wurden so abnormale Körperhaltungen
gefunden. Ja, habe ich leider alles schon gelesen.
Hast du den Kräft, hätte mich hier. Scheiße, ne?
Aber ich mag sowas nicht so.
Was denn?
Auch so, dann wurde da früher noch reingestochen oder so und dann wurde das und das gemacht. Alles, was noch mit ein bisschen mit Leben zu tun hat, packe ich gar nicht. Sobald tatsächlich die Schwelle vorbei ist und tot ist, dann ist es mehr oder weniger mein Fachgebiet, dann stört mich auch gar nichts mehr vom Sehen her. Wir haben letztens die Folge angehört von Weird Crimes zum Beispiel, ne?
Wir hören Weird
von
Crimes.
Von diesem Menschenesser oder so.
Oh,
solche brutalen Sachen, das fällt für mich auch in die Kategorie, was du gerade alles aufgezählt hast.
Okay.
Das packe ich überhaupt nicht.
Nee, gebe ich dir recht, bin ich bei dir. Kann ich auch nicht. Ich habe diese Folge, habe ich nach. Oder haben wir beide angehört?
Sag ich doch,
wir waren auf dem Weg nach Hamburg. Nee, oder keine Ahnung.
Doch, ist ja wurscht. Also, sowas mag ich gar nicht. Und das fällt auch in die Kategorie, was du gerade alles aufgezählt hast. Weil das alles irgendwie noch ein bisschen so zum Leben dazugehört. Aber sobald die Person tatsächlich tot ist, dann kann ich damit, dann habe ich da meine Grenze, aber vorher nicht.
Ja.
Auch ich glaube, ich könnte niemals, ich glaube, ich würde auch voll den psychischen Knacks davon tragen, wenn ich irgendwie so als Erster an der Unfallstelle hinkommen würde und würde so richtig heftig entstellt die Person sehen, das aber die lebt noch.
Das habe ich mir auch schon gefragt.
Das kann ich nicht, da ist völlig raus. Wenn ich als Bestatter hinkomme und die Person abholen muss, ich weiß, die Person ist bereits verstorben, dann ist das tragisch, das ist klar. Ja. Das ist mir auch bewusst, die Situation ist heftig, aber das ist was anderes.
Ja, wir hatten ja den Fall auch, das ist einem Mitarbeiter, einem Teammitglied passiert, der kam, oder zwei von uns, zwei Jungs von uns, die kamen auch noch mit dem Bestattungswagen an eine Unfallstelle, es war wie so eine Autobahn, sag ich mal, und da war echt ein schlimmer Verkehrsunfall.
Ja.
Zwei Fahrzeuge sind frontal ineinander geraten irgendwie und dann waren Fahrer und Beifahrerin, die waren eingeklemmt, ne? Und bei der einen, da waren die Beine ab quasi, die waren abgeklemmt.
Das kann ich nicht sehen.
Bitte?
Könnte ich nicht sehen beim Blinden.
Das wäre für mich ganz schlimm auch. Also ich glaube, das ist für jeden schlimm. Ne? Wir tun hier gerade so, aber ich glaube, das ist für jeden schlimm. Aber worauf wir hinaus wollen, ist, für uns ist es halt danach nicht mehr schlimm. Weil, wie du vorhin gesagt hast, da beginnt für uns die Normalität, weil das ist unser Business.
Ja, weil man es halt einfach schon, dumm ausgedrückt, gewöhnt ist und schon oft gesehen hat. Aber ich glaube, vielleicht ist bei vielen so der Gedanke drin, okay, schau mal, wenn die so viel schon gesehen haben, dann müsste es für die vielleicht beim Lebenden nicht ganz so psychisch schockierend sein, was es aber, glaube ich, trotzdem genauso wäre.
Ist richtig, ja.
Ja.
Und ich meine, es war ja zumindest für einen Mitarbeiter von uns, war es echt heftig. Der hatte und hat wahrscheinlich heute auch noch zu knabbern, muss man ganz ehrlich sagen.
Verstehe ich auch, das ist ja absolut heftig.
Ja.
Ja.
Also wir haben dann uns echt darum ihn gekümmert und das Gespräch gesucht und auch, ich glaube, auch externe Beratungen gesucht.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist schon echt heftig auch wegzustecken. Ja,
deswegen, das ist gerade für mich auch in die gleiche Kategorie reingefallen.
Ja,
ja.
Kann ich verstehen, ja.
Ja.
Okay, krass. Naja. Luis, stell dir mal vor, pass auf. Versetz dich mal hier so ein bisschen rein, ne? Stell dir vor, du bist spätnachmittag noch in deinem Versorgungsraum und bist am Aufräumen, bist am Wischen und so und Willst gerade dich auf dein Fahrrad schwingen, Feierabend machen und nach Hause fahren und plötzlich hörst du Geräusche aus der Kühlung. Aus unserer Kühlung. Wir haben eine eigene Kühlung, da sind viele Särge drin. Was würdest du machen? Hättest du Schiss?
Ich glaube im ersten Moment nicht, weil ich stand auch schon in der Kühlung drin und habe einen Sarg reingeschoben und bin dann rausgekommen.
Ja gut, aber
das du war der Michi. Der Michi hat vergessen, hier noch Fingerprints zu nehmen oder so.
Ah, und der Michi war in der Kühlung?
Das ist jetzt erfunden.
Ach so, okay, so meinst du. Ja gut, dann ich formuliere es anders. Stell dir vor, du willst gerade gehen, läufst noch in der Kühlung vorbei und hörst Schreie aus der Kühlung.
Ja, dann natürlich,
Alter. Ja, was würdest du machen?
Ja, aufmachen.
Sofort, oder?
Ja, musst du doch.
Ja, natürlich. Aber
ich glaube, ich hätte zwar Schiss vorm Aufmachen, aber ich würde es aufmachen und dann wegrennen. Nein, natürlich nicht aufmachen, auf jeden Fall, aber das Aufmachen wäre, glaube ich, so ein Überwindungsding.
Ja, völlig, oder?
Ja, klar.
Glaube ich auch.
Ja.
Und genau diese Geschichte ist vor ein paar Jahren im Bestattungsunternehmen passiert. Und zwar folgende Geschichte. Die Mitarbeiter wurden gerufen, das Telefon hat geklingelt und mit einem Sterbefall eben, eine 92-jährige Dame ist friedlich eingeschlafen im Seniorenheim dort im Ort.
Ja.
Und der Arzt würde aber erst noch kommen. In der Zeit, wo der Arzt eben noch nicht da war, ist dann die Familie auch hingekommen, hat sich von der Mutter verabschiedet. Mhm. Dann kam der Arzt, hat die Leichenschau durchgeführt. Soweit alles normal, ne? Dann kamen die beiden Bestatter. Die Familie hatte den Sarg auch noch nicht ausgesucht. Das heißt, die haben sie einfach so in der Überführungsliege halt mitgenommen.
Ja, ja.
Und haben sie in die Kühlung gestellt im Institut.
Okay.
Ja. Und wie ich es gerade gesagt habe, haben alles zusammengeräumt, etc. Wollten gerade Feierabend machen und hören aus der Kühlung Schreie.
Okay, scheiße.
Denen ist das Herz auch in die Hosen.
Ja, klar. Gerutscht,
ja. Sind aber auch sofort dann eben rein. Und die Schreie kamen dann tatsächlich aus dem einen Leichensack oder aus dieser Bergungshülle sozusagen.
Krass.
Ja. Und das war die besagte 92-jährige Oma, die sie vorher aus dem Heim geholt hatten. Ja. Die haben sie dann befreit und die war völlig, also von Sinnen sozusagen, die haben sofort die Polizei gerufen. Ne? Und dann kam auch noch der Arzt und alles. Und der Arzt hat die dann befragt und die konnte tatsächlich auch also sprechen und konnte drauf reagieren, war ansprechbar sozusagen.
Okay.
Ja, kamen Sanitäter, haben sie dann sofort mit ins Krankenhaus genommen, wo sie dann tragischerweise ein paar Tage danach verstorben
ist. Da sind sie tatsächlich verstorben.
Ja.
Da wurde bestimmt zweimal Leichenschau gemacht.
Krass. Oh Leute, ich sehe schon wieder die ganzen Kommentare, wo sie sagen, ja, die zwei, die lachen ja darüber und scherzen. Da will ich auch noch mal kurz ein, zwei Sätze sagen. Ne? Also ganz wichtig, wir lachen hier nicht über aktuelle Trauerfälle oder über Angehörige oder über Trauer an sich, weil wir wissen und selbst, dass es echt krass ist, wenn man jemanden verliert und dass es schlimm ist, wenn man in Trauer ist. Aber wir gehen einfach sehr offen und locker mit dem Thema um.
Das stimmt.
Einfach, um dem Thema auch die Schwere zu nehmen. Wer damit ein Thema hat, der kann einfach eins weiterwischen, die Folge vorher oder nachher hören oder einen ganz anderen Podcast hören. Ist egal, also das nur noch mal so weit dazu gesagt.
Ja.
Aber okay, krass, weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Also müssen die Leichenschau doppelt zahlen? Ja? Oder auch so Sachen wie Überführung wurde irgendwie zweimal gemacht. Oder auch, wessen Schuld war das überhaupt?
Na ja, vom Arzt.
Ja, genau, sind wir wieder beim Punkt. Wer trägt die Verantwortung? Also,
ja, also ich denke mal der Arzt, oder nicht?
Voll, doch, natürlich.
Ich muss der Arzt die Schuld tragen.
Boah, also ich habe ein bisschen weiter recherchiert, habe aber auch nicht, hab auch nicht gesehen oder nichts gefunden drüber, ob der Arzt dann da mit Konsequenzen hat rechnen müssen oder kann der dann seinen Job an den Nagel hängen? Ich weiß es nicht. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, wenn ein Arzt jemanden für tot erklärt, der gar nicht tot ist, das wäre ja ungefähr so, wie wenn wir jemanden einen Falschen beerdigen oder ja, weiß ich nicht.
Oder den Verstorbenen vertauschen.
Oder ja, so. Das meine ich ja, genau. Es gibt so Kardinalsfehler, wo man sagt, das darf nie,
das darf
nie,
nicht
das
passieren,
darf ja. nicht passieren, ja.
ja.
Krass,
heftig. Ja.
Also,
in der Haut würde ich auch nicht stecken von dem Arzt.
Nee, gar nicht. Also wir hatten sowas zum glück noch nie. Also nicht, dass ich wüsste, oder?
Ich habe auch noch
hatten
nie.
Hatten wir das erlebt. Mal?
Nee.
So, ihr hattet das und habt es mir vertuscht. Der Chef weiß wieder nicht,
wie ich meine. Ja, natürlich. Nein, also bin ich auch froh darum, dass das noch nie passiert ist und auch nie passieren wird.
Ja. Ja, also ich würde, wobei ich hatte einmal eine Situation, das ist auch schon wieder über 20 Jahre her, mit dem Burger Opa damals noch eine Abholung im Altenheim gemacht und, nee, zu Hause und die Dame lag so auf dem Kanapee oder so auf dem Sofa eben und damals wurde er noch zu Hause versorgt und so zurechtgemacht und ich hatte immer das Gefühl, dass das Auge von der so flattert oder nochmal so zuckt, das Augenlid.
Okay.
Kennst du das?
Aber mir schon.
Ja, ja, ja gut, von sich selber kennt man es, aber die Frage wäre jetzt quasi, denkst du, das kann nach dem Tod auch noch sein? Sind es irgendwelche Reflexe oder sonst was?
Das gibt's nicht.
Das kann nicht sein,
das
oder?
Das gibt's nicht.
Boah, also ich bin dann, und das Krasse an der Sache war auch, Die war auch noch warm. Also das heißt, die ist zu Hause gestorben. Ja, das
finde ich auch komisch.
Ja, dann kam der Arzt recht zügig, so von wegen 6 Stunden abwarten, das war da nicht. Es war früher auch irgendwie anders, da kommt ja dann meistens irgendwie so der Hausarzt, der kennt die Familie, der betreut die, wahrscheinlich die erkrankte Person schon seit Jahren und weiß, gut, da geht es bald zu Ende und aha, jetzt ist sie gestorben, die werden die auch nicht umgebracht haben, dann stellt er einen Totenschein aus und fertig. Geht alles recht schnell. Also hatten wir früher tatsächlich oft den Fall, dass wir als Bestatter kamen und der oder die Verstorbene war noch warm.
Ja, das ist so komisch.
Finde ich völlig weird.
Ja, ja.
Es ist völlig.
Wir kennen es immer nur als kalt halt, ne? Das ist ja klar.
Voll.
Weil kein Leben mehr drin. Und da ist das Leben noch so nah dran irgendwie, finde ich.
Ja, das mochte ich auch nicht, oder? Ja. Also, was ich sagen will, ich habe die dann so ein bisschen auch noch untersucht, halt so laienhaft, und habe dann tatsächlich auch sowas vor Mund und Nase gehalten oder meine Hand, um den Atem zu spüren. Ja, weil ich habe mir, das war für mich so komisch, weil ich gedacht habe, das gibt's nicht, die lebt doch irgendwie noch.
Ja, aber warum guckst du nicht nach den sicheren Todeszeichen?
Ey, das war 1998, da habe ich noch keine Ausbildung gehabt.
Nicht, ne?
0,0, so, okay. Nein. Damals, da waren die Zeiten ganz anders, um ehrlich zu sein.
Ja, weil sobald die Totenstarre oder sowas da ist, ist ja alles schon klar.
Ja, genau, hatte die aber nicht.
Hatte die nicht.
Nee, hatte die nicht.
Was?
Und schau, stell dir vor, das war ein friedliches, altes Mütterchen, die ist da am Sofa gestorben.
Ja.
Die sieht nachher aus wie vorher auch. Also die sieht dann nicht von einem Augenblick auf den anderen wie eine Leiche aus.
Warum?
Naja, es gibt doch Verstorbene oder eben Leichen, das siehst du genau, du siehst, die ist tot. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Eingefallen, kein Blut mehr, Leichenblass und so weiter. Das war bei der aber nicht. Die hat ausgesehen wie eine schlafende Oma. Okay. Also von daher konnte man es anhand von dem gar nicht so beurteilen. Und deswegen war ich da halt so als Berufsanfänger, sage ich mal, war ich da halt einfach so ein bisschen unsicher. Ne?
Okay.
Ja, krass. Also da erlebt man echt schon krasse und heftige Geschichten. Oder wo man auch im Nachhinein so ein bisschen drüber schmunzelt. Aber, also einen habe ich noch.
Okay.
Und zwar gibt es tatsächlich so eine Berichtesammlung von einem französischen Arzt. Und das Ganze spielt um 1730 rum.
Ist es der das alles so ein bisschen groß gemacht hat?
Nee, glaube ich nicht. Namen weiß ich jetzt nicht, aber das ist auch egal. Aber die Geschichte, die der da notiert hat, geht folgendermaßen. Es gab da so ein Kloster und das Kloster hatte ein Gewölbe. Und in dem Gewölbe wurden die Verstorbenen gelagert für 4 Tage, also um sicher zu gehen, eben, dass sie tot sind, um danach erst bestattet zu werden.
Das, was wir vorhin schon hatten.
Ja, richtig, genau. Ja. Okay. Ja. Nur, das ist jetzt eine Geschichte, die tatsächlich auch so passiert ist.
Okay.
Also man stellt sich es vor, oder ich stelle mir so vor, so ein riesen Gewölbe, alles aus Stein, irgendwie so Steinbögen. Und das Gewölbe wurde dann auch, vielleicht hatten sie ein bisschen Bammel oder Schiss auch, also das wurde dann immer auch mit so einer Steintür verschlossen sozusagen. Oder mit so einer, mit so einer schweren Tür, okay. Ne, dass keiner reinkam, aber eben auch keiner rauskam. Und ich stelle es mir auch so vor, dass dann wirklich auch so Steinbahnen oder halt so Steinmulden da sind, wo die Verstorbenen so gebettet wurden bis zur Bestattung. Und da lag dann tatsächlich auch einer, der war scheintot. Den haben die da hingelegt.
Krass.
Rausgegangen, Tür zugemacht. Und
Steintür zu?
Ja, und der musste dann 4 Tage da warten.
Okay.
Ist quasi auch wieder aufgewacht. Ne?
Hat aber überlebt.
Nein, pass auf, hat nicht nur überlebt, weil dieser vermeintlich Tote hat dann folgenden Spruch an die Wand gekritzelt.
Krass.
Oh. Genau. Herr, erbarme dich meiner, von den Lebenden verlassen, empfehle ich meinen Geist in deine Hände. Meine Kräfte sind dahin, den Rufenden hört man nicht. Also der hat gerufen und geschrien, aber die haben den einfach nicht gehört, ja.
Krass.
Ich sterbe
wie
vor
in einem Horrorfilm, Alter.
Voll.
Mag ich überhaupt nicht.
Ich sterbe vor Hunger. Schöpfer, erhöre mich. Schon ist der 3. Tag. Weh mir Sterbendem. Also der hat wirklich so geklagt und gejammert und hat vielleicht, ich stelle mir das halt so vor, hat vielleicht irgendwie so einen Kreidestein noch am Boden gefunden und hat dann so an die Wand hier diesen letzten Spruch oder diese letzte Nachricht so für die Nachwelt irgendwie hingeschrieben.
Ja,
also,
heftig.
Das stellt man sich echt heftig vor.
Das ist nichts.
Nee, das ist wirklich nichts. Ich glaube, dass viele Leute diese Angst so in sich haben. Ist wahrscheinlich so eine Urangst, das lebendig begraben zu werden.
Kann schon auch sein. Oder glaubst du, dass es auch eine, nee, ich glaube, es muss eine antrainierte Angst sein. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Die einzige Angst, die der Mensch tatsächlich von Grund auf hat, ist, ich weiß es nicht.
Zu ersticken?
Nein. Die du tatsächlich einfach, weil du ein Mensch bist, hast von Geburt an. Und alles andere ist antrainiert.
Aha. Und glaubst du, diese Angst, lebendig begraben zu werden, ist
antrainiert? Nein, die gehört da nicht dazu. Ich weiß, dass die da nicht dazu gehört.
Ah, okay.
Weil das kann man das
googeln oder so? Ja, schau das mal nach. Ja. Also es würde mich tatsächlich interessieren. Ja.
Guck mal, warte mal ganz kurz.
Ich denke auf jeden Fall, wenn dieser Mönch sich hätte einbalsamieren lassen vorher, dann wäre ihm das nicht passiert, ne?
Ja, sicher nicht. Du meinst der wieder aufgewacht ist?
Ja, die Frage ist, ob es damals Einbalsamierung schon gab, so in dem Stile. Wann war die erste Einbalsamierung mit Formaldehyd, weißt du das noch? Uff. Es war doch dieser Arzt, der Formaldehyd erfunden hat, sagen wir mal, dieser Chemiker.
August von Hofmann war das.
Genau, und dieser.
1867 war das.
Diese, also konnte 1735 in dem Kloster noch niemand mit Formaldehyd zumindest einbalsamiert werden.
Vielleicht mit Quecksilber oder mit Honig oder so.
Ja, genau.
Ey, das interessiert mich jetzt.
Ja, google nur mal weiter.
Ja, aber was soll ich denn eingeben?
Ich weiß zumindest, dass Urangst lebendig begraben werden.
Ja, hier, einzige angeborene Angst.
Jetzt bin ich gespannt. Findest du was? Also solange Louis noch sucht, ich weiß zumindest, dass dieser Arzt, der das Formaldehyd herausgefunden oder erfunden hat, der ist dann letztendlich an einem Selbstversuch gestorben auch, ne?
Ach krass.
Ja, weißt du es nicht? Ich glaube, der hat sich das dann injiziert, um da irgendwas zu testen und ist dann dabei quasi gestorben.
Ich finde es gerade leider nicht.
Okay, also Louis findet es nicht. Naja, ganz egal. Ihr lieben Leute, ihr lieben Zuhörer und Zuschauer, ihr geht mit einer Hausaufgabe heute nach Hause und zwar findet mal bitte raus, ob lebendig begraben werden zur Urangst der Menschheit gehört. Würde uns interessieren, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ihr könnt uns auch jederzeit E-Mails schreiben an podcast@bestattungen-burger.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Vergesst das Abo nicht. Ihr dürft den Podcast auch sehr gerne teilen, da freuen wir uns drüber. Und in dem Sinne,
ja, schönen Tag noch.
Aus unserem Podcast-Studio zu Hause hier.
So ist es.
Die besten Grüße.
Grüße. Ciao, ciao.
Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.